Vortrag von Dr. Wolfgang Peter über die Bedeutung der Anthroposophie für die Zukunft der Menschheit vom 16.12.2003.
Liebe Freunde, zuallererst möchte ich Ihnen herzliche Weihnachtsgrüße ausrichten von Frau Bock. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, das war die ältere Dame, die eine Zeit lang bei uns bei den Vorträgen war, wie wir noch oben im Musiksalon waren. Und sie lässt alle herzlich grüßen zu Weihnachten. Es ist ja eine Zeit lang gesundheitlich nicht sehr gut gegangen, darum ist sie auch nicht mehr gekommen. Jetzt geht es ein bisschen besser und sie möchte zur Tagung aller Voraussicht noch kommen. Die ist Ende Jänner die Tagung, 24. 25. Das ist ein Wochenende, Samstag, Sonntag wieder, ja. Das heißt, Sie hätten dann wieder am Samstag den Vortrag und dann am Sonntag ist der Kinderhörer und ich. Wir wollen uns heute ein bisschen mit dem Weihnachtsthema beschäftigen. Und zwar so beschäftigen, dass es in einer gewissen Kontinuität steht mit den Vorträgen, die wir bisher gehalten haben, mit den Betrachtungen, die wir angestellt haben. Und ich möchte heute Ihnen ein bisschen zeigen, wie das zusammenhängt mit den beiden großen Geistesströmungen, die sich im Weihnachtsgeschehen miteinander verbinden und die sich ausdrücken oder repräsentiert sind, einerseits durch die Hirten, andererseits durch die Magier aus dem Morgenland. Das sind eigentlich zwei große Geistesströmungen, die durch die ganze Menschheit gehen, die dadurch repräsentiert sind. Und die eigentlich damit zusammenhängen, dass der Mensch ja einen zweifachen Ursprung hat. Der Mensch, als er noch im paradiesischen Zustand lebte, als ein noch ganz ätherisches Wesen war im Bereich der sogenannten oberen Götter, von denen wir schon ab und zu gesprochen haben. Und erst durch den Sündenfall, durch die Geschehnisse des Sündenfalls, durch die Vertreibung aus dem Paradies, ist er sozusagen hinunter in die dichte Erdenwelt versetzt worden, in den Bereich der unteren oder chthonischen Götter, wie es etwa in der griechischen Mythologie dann genannt wird. Und diese unteren, diese chthonischen Götter, das sind eigentlich die, die dem Menschen den festen physischen Leib gegeben haben, also in dem die Erdenkräfte auch sehr stark wirken. Und zwar insbesondere den physischen Leib, den unteren Organismus mit Ausnahme des Hauptes, mit Ausnahme der Bildekräfte, die das Haupt gestalten. Die sind eigentlich vom oberen Ursprung. Also wenn wir uns so den Menschen anschauen, ist eigentlich alles ab dem Kopf nach unten ist Bereich der unteren Götter oder Schöpfung der unteren Götter und der Kopfbereich ist etwas, was aus den oberen Göttern, von den oberen Göttern stammt. Und mit diesen beiden Bereichen, mit den Bereichen der oberen und unteren Götter, hängen jetzt auch die Strömungen der Hirten einerseits, der Magier andererseits zusammen. Die Hirten, das sind die, die also ganz verbunden sind mit den Naturkräften, die in der Natur draußen leben, bei denen der Intellekt keine besondere Rolle spielt, sondern die in ihrem Gemüt, in ihren Herzenskräften eigentlich sehr eng verbunden sind mit den Naturkräften draußen, die noch ein gewisses elementares Hellsehen haben, wie es in dieser Zeit um Christi Geburt noch vereinzelt zu finden war, als letzter Rest. Dann muss man sich fragen, woher stammen diese hellsichtigen Kräfte der Hirten, dieses Naturhellsehen, das sie damals hatten. Es stammte eigentlich aus den Kräften, die aus dem unteren Organismus aufstiegen. Es ist sozusagen ein Sehen durch dieselben Kräfte, die den ganzen unteren Organismus gebaut haben, in dem auch die Naturätherkräfte der Erde wirken. Und diese Kräfte waren damals noch so stark, dass sie bis in die Seele des Menschen heraufgewirkt haben und dort in Bildern sich dargelebt haben. Ein Naturhellsehen also. Ein Naturhellsehen, das vor allem hellsichtig ist für die, naja, man kann sagen, niederen Bereiche, für die unteren Bereiche der Natur, weniger hellsichtig ist jetzt für die große kosmische Welt, sondern eben für alles das, was mit den Naturkräften hier unmittelbar auf Erden zusammenhängt. Wohl schon auch noch spürt den kosmischen Zusammenhang, spürt, dass diese Kräfte letztlich, die die Erde gebaut haben, die in der Natur, die in den Pflanzen, in den Tieren wirken, die in der Gestaltung des Menschenleibes wirken, dass die letztlich kosmischen Ursprungs sind, aber sie erleben sie eben so, wie sie erscheinen, wenn sie durch die ganze Erdennatur durchgegangen und wiedergespiegelt werden dadurch. Man könnte im gewissen Sinne sagen, dass es eine Art Bewusstsein ist, das aus den inneren Organen des Menschen aufsteigt. So wie das manchmal heute noch sehr vereinzelt in Traumbildern auftauchen kann. Man träumt, was weiß ich, von einem heißen, überhitzten Ofen und wacht mit rasendem Herzbrochen auf. Dann hat sich dieses rasende Herzbrochen, sozusagen diese Überhitzung der Herztätigkeit in einem Traumbild wiedergespiegelt. Man muss halt dann erst nachher ein bisschen die Zusammenhänge suchen. Man sieht also nicht ein schlagendes Herz, sondern es drückt sich in einem mehr oder minder symbolischen Bild aus, aber mit ein bisschen Einfühlungsvermögen kann man dahinter kommen, auf was es hindeutet. Vor allem, wenn man dann im wachen Bewusstsein das Symptom spürt, ja, ich habe da eigentlich Herzrasen und das Herz ist wie wild tätig. Also es können sich manchmal auch in den Träumen heute noch innere Organzustände widerspiegeln. Das war in diesen Zeiten noch, als die Hirten lebten, der Zeit Christi Geburt, noch viel ausgeprägter und die traumbildartigen Visionen waren viel deutlicher und viel klarer. Bei uns sind heute die Träume eher etwas sehr Wirres. Und wir hatten ja unlängst diese Lesung eines Vortrags von Rudolf Steiner, wo es auch um die Träume ging. Und da ist ja deutlich herausgekommen, dass das, was eigentlich dem Bewusstsein Ordnung verschafft, Regelmäßigkeit verschafft, das sind eigentlich die Kräfte des physisch-ätherischen Leibes. Nicht nur, wir erleben seelisch die Sinneswelt draußen und wir erleben sie ja relativ stark geordnet. Und wir erleben sie aber dadurch geordnet, weil sie uns eigentlich durch die Sinnesorgane geordnet wird. Die sind eigentlich das, die das ordnen. Wenn nur unsere Seele allein tätig wäre, ohne Hilfe dieser Sinnesorgane, dann wären das lauter wirre Bilder, die wir nur erleben würden. Das ist eigentlich der Grund, warum wir die Sinnesorgane brauchen. Sie bringen eigentlich Ordnung in unser seelisches Erleben hinein, sodass wir ein klares Bild der Außenwelt zunächst bekommen. In der Nacht, wenn wir träumen, wissen Sie, dass der Astralleib und das Ich des Menschen sich aus dem Körper und aus dem belebten Körper herauslösen. Zumindest teilweise herauslösen. So weit herauslösen jedenfalls, dass der physische Leib und der Ätherleib des Menschen jetzt nicht mehr diese ordnende Wirkung entfalten können. Und das seelische Erleben ist aber gebunden an den Astralleib und an das Ich. Damit hängt das zusammen. Wenn die also heraus sind, dann fällt diese ganze Ordnung, diese ganze Stütze, die uns der physische Leib gibt, weg und dann, so in der dann werden wir meistens eh ganz ohnmächtig sozusagen im Tiefschlaf, aber es gibt eben noch die Übergangsphase, wo wir träumen. Da ist also der Astralleib noch nicht ganz heraus, sondern so halb drinnen, halb draußen und dann erlebt man noch etwas, aber es beginnt schon ganz chaotisch zu werden. In alten Zeiten, eben zur Zeit der Hirten auch noch, war die Verbindung des Seelischen, also des Astralischen, mit dem physisch-ätherischen Leib noch viel, viel stärker als das heute ist. Und daher war auch die ordnende Kraft, die aus dem physisch-ätherischen ins Seelische hineingestrahlt hat, viel, viel deutlicher, viel stärker. Und daher waren auch die Traumbilder dieser Menschen viel geordneter, viel klarer, viel sinnvoller. Bei uns ist es meistens nichts anderes als ein Durcheinanderwirbeln von ein paar Erinnerungsbildern. Und es ist da nicht immer sehr viel tieferer Sinn dahinter, damit die ganze Traumdeuterei ist meistens für die Katz. Man kann höchstens in der Dynamik des Traumes, wie dramatisch das geschehen ist, ob das jetzt in eine ausweglose Situation führt oder ob das zu einer Lösung führt, nachdem kann man gewisse Seelenzustände sozusagen diagnostizieren, aber viel mehr ist schon nicht möglich. Damals war das Traumleben aber geordnet, viel geordneter. Es drückte sich darin aus, zunächst einmal die Zustände der inneren Organe, die sich in deutlichen Bildern widerspiegelten. Das war zum Beispiel die Quelle des Wissens über die Heilkunst damals. Und gerade diese Hirten hatten auch eine durchaus ganz naturnahe Heilkunde. Indem sie einfach in ihren Träumen, in ihren inneren Imaginationen, kann man eigentlich sagen, eben feststellen konnte, wo es krankt im Organismus. Und sie haben zugleich aber auch in ihren Imaginationen erlebt, etwa welche Pflanzen, welche Heilkräuter, welche Mineralien eventuell für den speziellen Krankheitsfall anzuwenden sind. Und so haben sie ihre, unter Anführungszeichen, primitiven, aber sehr wirksamen Heilmittel gefunden für sich selbst, aber auch für die Tiere, die sie zu betreuen hatten. Dann wussten sie, was sie am Futter variieren mussten eventuell und dergleichen. Ob sie die Schafe oder die Tiere auf eine andere Weide führen mussten, die ihnen eben gesundende Kräfte zuführt. Das haben sie als eine Art instinktives Wissen gehabt, das ihnen aus den Träumen herausgesprochen hat. Und sie haben aber auch noch gespürt, dass das, was jetzt hier als Bildern sozusagen aus ihren Organzuständen aufsteigt, dass das aber eben eigentlich etwas ist, was zuletzt von kosmischen Kräften stammt. Also sie haben auch gespürt, eigentlich das, was ja meine Organe baut und was die Funktion meiner Organe lenkt, das sind eigentlich namentlich die Planetenkräfte. Man kann ja den Hauptorganen des Menschen durchaus einzelne Planetenkräfte zuschreiben, die besonders wirksam sind, etwa die Sonne für das Herz oder für die Leber der Jupiter, für die Milz der Saturn und für die Galle ist es der kriegerische Mars, der darin wirkt und so weiter. Also das spürten sie noch sehr deutlich. Das sind Kräfte, die sie, also was haben sie denn da eigentlich wahrgenommen? Sie haben wahrgenommen in seelischen Bildern das vor allem, was an bildenden Kräften im Ätherleib wirkt. Das ist es nämlich. Der Ätherleib ist es ja, der die Organe bildet. Die Ätherkräfte sind diese kosmischen Kräfte, die die Erdenmaterie ergreifen und formen, so dass ein menschlicher, ein tierischer, ein pflanzlicher Organismus entsteht. Diese Bildekräfte haben sie eben in seelischen Bildern erlebt. Also eigentlich ätherische Kräfte haben sie in inneren seelischen Bildern erlebt, diese gestaltenden Kräfte. Und sie waren daher prädestiniert dazu, alles das eben zu erleben, was mit ätherischen Bildekräfteformen zusammenhängt, namentlich auch mit den Bildekräfteformen, die den menschlichen Leib bilden. Und jetzt erinnern Sie sich daran, dass die Weihnachtszeit ja verbunden ist mit der Geburt zweier Jesusknaben. Nicht eines Jesusknaben, sondern zweier Jesusknaben, die nicht genau zum gleichen Zeitpunkt geboren wurden. So, es liegt etwas auseinander, aber doch sehr nahe beisammen. Und der eine Jesusknabe, der Nathan, der sogenannte nathanische Jesusknabe aus der nathanischen Linie des Hauses David, der bringt eigentlich vor allem ganz, ganz reine Ätherkräfte mit sich. Reine Ätherkräfte mit sich, wie sie der Mensch einstmals noch hatte, als er im paradiesischen Zustand war. Als er noch nicht in der dichten irdischen Materie verkörpert war, sondern noch als ein ätherisches Wesen lebte im paradiesischen Zustand. Diese Kräfte wurden sozusagen aufbewahrt und es ist für dieses Wesen, für diesen nathanischen Jesusknaben, die erste, allererste wirkliche physische Geburt, die er durchmacht. Also die allererste Erdeninkarnation. Bis dahin hat er sich immer nur in ätherischen Sphären bewegt. In ihm wurden also die Kräfte aufbewahrt, die ursprünglich die ganze Menschheit hatte. Die Kräfte, die sozusagen im Ur-Adam gewirkt haben, noch vor dem Sündenfall, die wurden in diesem nathanischen Jesusknaben aufgespart. Und daher auch gerade das Lukas-Evangelium, das uns die Geburt dieses nathanischen Jesusknaben schildert, besonders auch mit den Heilkräften etwas zu tun hat. Denn das sind eben die reinsten Heilkräfte überhaupt, die reinsten Lebenskräfte, die da hereinkommen. Und eine wesentliche Vorbedingung dafür, dass auch dann der Christus, der sich später verkörpert in diesem Jesusknaben, in dem Leib dieses Jesusknaben, dass er hier seine Heilkräfte auch entfalten kann. Also auch das ist an gewisse Voraussetzungen empfunden. Man darf sich nicht immer denken, ja, der Christus kommt herunter und macht Hokuspokus und das ist an gar keine Voraussetzungen gebunden. Sondern es muss eigentlich auf einem ganz, ganz komplizierten Wege vorbereitet werden, erst dass der Christus hier auf Erden seine Kräfte voll entfalten kann und nach entfalten kann. Auch das braucht während der dreier Jahre, die er auf Erden lebt, der Christus einer gewissen Entwicklung. Bis sich die Kräfte ganz entfalten können. Das macht also eine Verwandlung durch. Und das musste eben vorbereitet werden, dass einerseits einmal dieser nathanische Jesusknabe geboren wird, den vor allem auszeichnen diese reinen ätherischen Kräfte, aber auch, natürlich bringt er sich auch mit ganz reine astralische Kräfte, denn er ist noch nicht von irgendeiner Begierde nach dem Irdischen vergiftet. Er war ja noch nie im Irdischen. Er bringt sich überhaupt noch kein irdisches Schicksal mit. Auch das muss man bedenken. Es ist ein Leben, das ein erstes ist. Das heißt, er hat kein Schicksal auszutragen, das sich auf ein früheres Leben bezieht. Das sind ganz reine Kräfte. Und noch etwas ist dazugekommen. In diesem Astralleib des nathanischen Jesusknaben wirkt noch etwas hinein, was ganz, ganz wichtig ist. Das schildert Rudolf Steiner sehr deutlich in seinen Ausführungen, die er über das Lukas-Evangelium macht. Sie wissen, dass etwa 500 Jahre vor Christi Geburt Buddha gelebt hat. Dass Buddha, dass er in dieser Inkarnation eben zum Buddha eigentlich erst geworden ist, vorher ein Bodhisattva war, ein hoher Eingeweihter war, und in diesem Erdenleben etwa 500 vor Christus zum Buddha geworden ist, was so viel bedeutet, dass das seine letzte irdische Inkarnation war. Und die Lehre des Buddhismus, die er gegeben hat, war ja eigentlich der Weg, wie man sich befreien kann aus der Verhaftung an die irdische Welt. Wie man seinen Astralleib so weit reinigen kann, dass man nicht mehr zu einer neuen Geburt heruntersteigen muss. Wie man es also zusammenbringt, eine letzte irdische Inkarnation zu haben. Das hat in gewisser Weise ein bisschen ein weltflüchtiges Element hineingebracht in die Welt, was eben in den orientalischen Anschauungen ja immer sich durchzieht. Aber es wird, wie wir auch schon einmal angedeutet haben, auch eine große Bedeutung für die Zukunft haben, denn die Menschheit ist auf dem Wege, langsam sich wieder aus den irdischen Inkarnationen herauszulösen. Und wir haben gehört, dass das gar nicht mehr so lange dauert. Das sind ein paar Jahrtausende in Wahrheit nur mehr, bis ein größerer Teil der Menschheit aufhören wird, sich in solchen physischen Leibern, wie wir sie jetzt haben, zu verkörpern und dann in einem mehr ätherischen Dasein lebt. Also das kommt vergleichsweise bald, wenn man in menschheitsgeschichtlichen Dimensionen denkt. Und dann wird die christlich erneuerte Lehre des Buddha ganz, ganz bedeutend werden. Man darf sie dann nur nicht in der alten Form vertreten, sondern in der neuen durchchristeten Form vertreten. Und diese neue durchchristete Form ist gerade ganz real verbunden mit dieser Geburt des nathanischen Jesusknaben. Da war es nämlich so, dass dieser Buddha, der also bereits in der geistigen Welt weilte, der nicht mehr auf Erden lebte, der auch nicht mehr sich anschicken wird zu einer neuen irdischen Geburt, dass der also nur in einem astralisch-ätherischen Leib, ja, verkörpert kann man gar nicht richtig sagen, sondern umhüllt von einem astralisch-ätherischen Leib war, dass diese Kräfte des Buddha, wo also die Kräfte drinnen liegen, wie mache ich einen Astralleib so rein, dass er nicht mehr sich wieder verkörpern muss. Diese Kräfte hat er zusätzlich noch in den Astralleib des nathanischen Jesus hineingeschickt. Denn Sie müssen denken, wenn ein Kind heruntersteigt zur Geburt, dann muss er sammeln Astralkräfte, dann muss er sammeln Ätherkräfte, dann muss er letztlich auch sammeln das Physische, um sich daraus seinen Leib zu bilden. Und es hängt sehr, sehr stark von der Qualität dieser ätherischen und astralischen Kräfte ab, wie dann die Individualität, die sich verkörpert hier auf Erden, ihr Dasein durchleben kann, wie sie ihr Schicksal bewältigen kann. Denn gerade das Schicksal hängt ja einerseits natürlich davon ab, was bringe ich mir als Individualität mit, aber ich bin auch angewiesen darauf, welche Bedingungen finde ich hier vor. Ich kann versuchen, mir sozusagen für meine Geburt die möglichst geeignetsten Bedingungen herauszusuchen, dass ich mein Schicksal erfüllen kann. Aber es hat eben die Grenzen an dem, was an Möglichkeiten vorhanden ist. Und es ist etwa gerade in der heutigen Zeit das große Problem, dass etwa die Astralkräfte in der erdnahen Sphäre, wir haben auch schon öfter darüber gesprochen, eigentlich sehr, sehr vergiftet sind. Und trotzdem muss ein Kind, das herunterkommt, sich seinen Astralleib aus diesen Kräften bauen. Denn wir als Menschen sind einfach noch nicht fähig, uns selbst Astralisches aus dem Nichts heraus zu erschaffen. Wir werden einmal dahin kommen. Wir werden dahin kommen, wenn wir das entwickeln, was wir Geist selbst haben. Dann können wir aus dem Nichts heraus einen Astralleib schaffen. Aber da sind wir noch nicht so weit. Wir sind jetzt angewiesen darauf, was ist da an astralischen Kräften. Und das ist heute ein im Grunde sehr, sehr ein widerspenstiges Astralisches, mit dem wir zu kämpfen haben. Das bringt also in das Schicksal der Menschen heute sehr viel Unordnung und Unruhe hinein. Selbst dann, wenn also eine Individualität hineinkommt, die eigentlich gute Anlagen hat, muss sie sehr damit kämpfen, mit dem, was ist an Triebkräften, Begierdekräften in ihr, die sie einfach aufnehmen muss, weil ja gar nichts anderes übrig bleibt. Sonst könnte sie sich nicht inkarnieren. Nun hier bei dem nathanischen Jesusknaben wurden allerdings eben allerbeste Bedingungen dadurch geschaffen, dass er sich erstens schon sehr reine Astralkräfte mitgebracht hat und zweitens eben noch diese reinigenden Kräfte des Buddha hereingewirkt haben. Und die Hirten waren nun ganz prädestiniert dafür, weil sie ja gerade diese ätherischen Naturkräfte, diese reinen Naturkräfte noch sehr stark erleben konnten. Sie waren prädestiniert dafür, den Herabstieg eigentlich dieses nathanischen Jesusknaben zur Geburt mitzubekommen, das zu erleben. Und auch zu erleben, wie in diesen reinen Astralkräften aufleuchtet die Kraft des Buddha. Das ist eigentlich das, was sie als die sogenannten himmlischen Heerscharen erleben. Das ist eigentlich dieses Erlebnis, das sie haben und wo ihnen verkündigt wird, dann die Geburt des Jesusknaben. Und sie spüren auch eines sehr deutlich, eben weil sie gerade namentlich für die Ätherkräfte ein starkes Bewusstsein haben. Sie spüren, dass für die Geburt dieses Jesusknaben notwendig ist, ein Ort, in dem in höchster Konzentration die allerbesten Ätherkräfte sich sammeln. Und es gibt tatsächlich, da gibt es interessante Untersuchungen auch von einem Anthroposophen heute, der sich beschäftigt hat, damit, wie bestimmte Ätherströmungen über die ganze Erde wirken. Und zwar in einer sehr geordneten, geradezu geometrisch geordneten Weise. Das, was unter Routengängern und dergleichen durchaus bekannt ist, als sogenannte geomantische Gitter und dergleichen. Es gibt also Ätherströmungen, die streng regelmäßig geordnet sind. Und es gibt aber da verschiedene Ätherströmungen, verschiedene Gitter, die sich überlagern. Wir haben das letzte Mal schon ein bisschen darüber gesprochen. Und es gibt aber einen Ort auf der Welt, in dem alle diese Gitter, alle diese Kräfte wie in einem Zentrum zusammenwirken und dort die höchste Dichte dieser Kräfte ist. Das muss äußerlich im Physischen gar nicht spektakulär ausschauen, aber dieser Ort, das ist Bethlehem. Das ist Bethlehem, das ist der Ort der Geburtsgrotte. Dort sind diese Kräfte am stärksten konzentriert. Und im Übrigen ist dann das ganze Leben des Jesus und insbesondere auch des Christus auf Erden sehr stark hineingebaut in diese Ätherströmungen. Also die Orte, wo sich das Geschehen abspielt, wie es in den Evangelien dann berichtet ist, hängt sehr stark mit ausgezeichneten Punkten in diesem ganzen Äthergeflecht zusammen. Und das sind sehr regelmäßige Figuren, die sich da ergeben. Das sind, wir haben es das letzte Mal schon angedeutet, eigentlich eine Widerspiegelung der ätherischen Klang-Ätherkräfte, die sozusagen die Erde in ätherische Vibration bringen. Und das wird zurückreflektiert und das baut eigentlich diese regelmäßigen Strukturen auf. Es ist also sozusagen der Klang-Äther, der durch die Erde durchgegangen ist und von ihr zurückgespiegelt wird. Das ist es, was sich da drinnen ausdrückt. Und das haben eben diese Hirten sehr, sehr stark erlebt. Und sie spürten eben da sehr deutlich, dass die Geburt nur in Bethlehem stattfinden kann. Darum heißt ja im Christgeburtsspiel so schön, etwa die Zeit ist uns zwar nicht genannt, das Urt ist uns gar wohl bekannt. Zu Bethlehem soll er werden geboren und so weiter. Also ganz deutlich, sie spüren genau, es gibt nur einen Ort in der Welt, an dem diese Geburt stattfinden kann und das ist Bethlehem. Diese Kräfte, die in den Hirten noch regsam waren, noch lebendig waren, das sind eigentlich die Kräfte, die bei den alten Atlantiern noch viel, viel stärker vorhanden waren. Und die namentlich bei den alten Atlantiern noch viel stärker waren zu der Zeit, als noch nicht ihre Sinne wirklich ganz bewusst nach außen geöffnet waren, wo sie noch kein klares Bild für die äußere sinnliche Welt hatten, sondern das Erleben der äußeren Welt immer noch sehr stark von, ja, wenn sie wollen, Traumbildern überlagert war. Man muss sich denken, das Erleben der Menschen damals, das geht also Jahrtausende, Jahrzehntausende zurück eigentlich, war nicht so, dass die Menschen die Welt so in klaren Gegenständen vor sich gesehen haben, sondern sie haben nur eigentlich schemenhaft diese Außenwelt gesehen und immer überlagert von Art Traumbildern, die ihnen aber eine sehr präzise Orientierung in der Natur gegeben haben, die ihnen sofort angezeigt haben, da ist etwa eine Gefahrenquelle, da ist ein giftiges Kraut. Das mussten sie nicht aus der Erfahrung wissen, du, da sind schon so viele dran gestorben, das darfst du nicht essen. Sondern sie haben unmittelbar erlebt, dass von dieser Pflanze einfach Farbströmungen ausgingen, die sie als ganz, ganz abschreckend empfunden haben. Das war ganz deutlich. Sie haben also der Pflanze angesehen, in dieser Farbhülle, in dieser Farbaura, die sie umgeben hat, ob das etwas für sie Genießbares ist oder etwas Ungenießbares. Und zwar sogar ganz speziell für ihren speziellen Organismus Genießbares oder Ungenießbares. Und wenn wir sogar noch ein bisschen weiter in die frühere atlantische Zeit zurückgehen, haben sie überhaupt noch kein bewusstes Wahrnehmen der Außenwelt gehabt. Sie lebten zwar schon eigentlich hier in der Erdenwelt, also sie waren schon irgendwie physisch greifbar, aber ihre Augen waren noch nicht wirklich aufgetan. Nämlich der Prozess des Sündenfalls, zu dem er eben dazugehört und ihre Augen waren aufgetan, das ist ein langer, langer, langer Prozess. Und die Menschen lebten schon lange Zeit in mehr oder weniger physischen Körpern. Es war der Körper des Atlantiers zwar noch viel weicher und bildsamer als unser, aber immerhin, es war ein physischer Körper. Aber sie haben noch lange nicht wirklich mit den Augen die Welt gesehen. Bewusst gesehen, nämlich bewusst gesehen. So wie das Tier eigentlich nicht bewusst die räumliche Welt sieht. Kein Tier erlebt, ich, wuff, wuff, der Hund bin hier und dort ist der Knochen, den ich will. So erlebt der Hund die Welt nicht. Trotzdem bewegt er sich ganz sicher im Raum. Aber das geht instinktiv vor sich, ohne sein Bewusstsein vor sich. Er ist sich nicht bewusst, ich muss jetzt dorthin und wart, wie muss ich den anvisieren, dass ich den Knochen erwische. Das läuft instinktiv ab. Und in einer ähnlichen, aber viel höheren Weise galt das eben auch für den Atlantier. Er orientierte sich an diesen Imaginationen, die er hatte. Farbbilder, die aufstiegen, die aber gar nicht ähnlich waren dem, was wir heute äußerlich sinnlich erleben würden. Sondern die ganz anderen Charakter haben. Man könnte sagen, diese Menschen haben die ganze Zeit in einem Traumbewusstsein gelebt. Aber in einem Traumbewusstsein, das ganz geordnet war und das sie ganz präzise darauf hingewiesen hat, wie sie sich in ihrer Umgebung orientieren müssen. Und das sie geleitet hat. Natürlich waren diese Träume ganz anders als unsere heutigen Träume, denn unsere heutigen Träume, naja, sie sind auf jeden Fall, das Rohmaterial sind immer Erinnerungsbilder an das, was wir sinnlich erlebt haben. Meistens sogar Bilder, die wir am letzten Tag, also bevor wir schlafen gegangen sind, erlebt haben. Vielleicht noch vom Vortag oder vom Tag davor, viel mehr selten. Und aus dem, das wirbeln wir dann durcheinander im Traum und dadurch entstehen unsere Bilder. Aber sie sind eigentlich immer sehr ähnlich dem, was wir in der sinnlichen Welt erleben. Beim Atlantia waren das ganz andere Bilder. Er hat überhaupt noch nie die sinnliche Welt erlebt, also er kann auch nicht solche Erinnerungsbilder in sich tragen und sie durcheinander wirbeln, sondern es waren eben Farbströmungen, Farbformen, Gestalten, die aber nichts mit dem Räumlichen zu tun hatten. Das erlebten sie. Und der letzte Rest davon ist eben das, was bei den Hirten lebt, was in den reinen Herzen der Hirten aufleuchtet. Es steigt eigentlich vom Herzen auf, könnte man sagen. Da sammeln sich die ganzen Kräfte, so wie alle Planeten irgendwo ein gewisses Zentrum in den Sonnenkräften haben. So ist es auch im menschlichen Organismus. Und alle Organe strahlen eigentlich ihre ätherischen Kräfte zum Herzen hin, sammeln das und das, was von da aufsteckt, ist eigentlich ins Bewusstsein der Hirten aufgestiegen und hat sich jetzt zu Bildern, zu inneren seelischen Bildern verdichtet. Es war also ein ganz reines Herzbewusstsein eigentlich, das sie hatten, kein intellektuelles Kopfbewusstsein, überhaupt nicht. Das war nicht wichtig für die Hirten. Und aus dem heraus erlebten sie etwa auch das Wesen der Tiere, mit denen sie umgingen. Sie haben nicht bloß das äußere Tier angeschaut, das ist der Hund sowieso oder das Schaf sowieso, sondern sie haben eigentlich erlebt, was wesenhaft hinter den Tieren steht. Also das, wovon wir heute nur einen abstrakten Artbegriff haben, das ist ein Schaf und das ist eine Kuh und so weiter. Also sie haben noch sozusagen die Löwenseele oder die Schafseele oder was immer dahinter steht, das haben sie eigentlich noch erlebt. Also die Gruppenwesenheiten eigentlich. Zumindest die Gruppenwesenheiten so weit, dass sie halt bildend, gestaltend in den Formen der einzelnen Tiere wirken. Mit dem sind sie umgegangen. Noch ein anderer Rest desselben ist das, was wir etwa noch in der platonischen Ideenschau haben, über die wir auch schon in der letzten Zeit gesprochen haben. Wenn Platon noch davon spricht, dass er die Ideen schaut, die gestaltenden Ideen, die unserer Welt zugrunde liegen, dann ist das nur ein ganz letzter, dünner Rest von dem, was die Hirten hier noch erleben. Platon war zwar schon ein bisschen früher, aber bei den Griechen hat sich das auch etwas früher schon verloren. Bei den Hirten, die waren halt noch ausgezeichnet dadurch, dass sich das etwas länger erhalten hat. Bei den Griechen, eigentlich in der Zeit, wo die Philosophie beginnt, na, ist das ein Zeichen, dass das alte Hellsehen weggeht. Und Plato ist eigentlich so der Übergang. Da ist das letzte Verglimmern dieses Hellsehens, aber noch ein kleiner Schatten ist da und daher platonische Ideenschau. Das sind dieselben Kräfte, dieselben Erkenntniskräfte, die jetzt in der platonischen Ideenschau wirken, die in dem Naturhellsehen der Hirten wirkten, noch stärker. Das wirkt nach in der Schule von Chartres, von der wir gesprochen haben. Das ist eigentlich dieselbe Strömung, es ist die Hirtenströmung. Und wir haben auch das letzte Mal davon gesprochen, wie er Chartres selber dadurch ausgezeichnet ist, wie eigentlich alle Kultstätten, aber Chartres auch ganz besonders, dass sie wieder ein sehr intensiver Kreuzungspunkt bestimmter ätherischer Strömungen ist. Dass das also, wie man heute oft sagt, ein Kraftplatz ist, in dem sich ätherische Strömungen konzentrieren. Und wir haben das letzte Mal auch davon gesprochen, wie diese Kathedrale von Chartres ganz exakt eigentlich hineingebaut ist in diese Ätherströmungen. Die Architektur der Kirche ist abgelesen eigentlich diesen Ätherströmungen, die dort sind. Das ist nur sozusagen mit Steinmaterial ausgefüllt. Und wir haben auch davon gesprochen, wie das aber ein paar Anläufe gebraucht hat, um sozusagen wirklich fertig zu werden, wie diese Kirche von Chartres insgesamt 13 Mal abgebrannt ist, bevor sie in der heutigen Gestalt erstanden ist. Und das war aber notwendig eigentlich, um sie immer besser und immer exakter hineinzubauen dort. Die ersten Entwürfe waren noch roh sozusagen, da waren einmal die groben Linien gezeichnet und es ist dann immer feiner und feiner geworden und dort hineingebaut worden. Eben, das konnten diese Lehrer von Chartres deswegen, wir haben von dem großen Fulbertus gesprochen, der mit dem ersten Kirchen, mit dem ersten größeren Kirchenbau in Chartres begonnen hat, dass der eben dieses Wahrnehmen einfach hatte. Er war ein Baumeister, aber wirklich Baumeister in diesem alten Sinn, nicht Baumeister, dass er sagt, na, ich mache mal irgendeine Idee, wie ich die Kirche baue und das verwirkliche ich dann, sondern er liest eben ab diese Ätherkräfte, weil er noch diesen letzten Rest des Hellsehens hat. Das sehr schemenhaft und sehr schattenhaft war, das also sogar noch schattenhafter schon war als die platonische Ideenschau bei Platon selber. Aber immerhin noch ein Zipfelchen davon und das hat genügt, um sowas wie Chartres letztlich hervorzubringen und das auf den Weg zu bringen. Wir haben aber auch das letzte Mal davon gesprochen, dass diese Kräfte, die in der Schule von Chartres noch eine letzte Blüte hatten, dass die damit aber dann auch zugrunde gegangen sind, dass sie zugrunde gehen mussten. Ende der Schule von Chartres etwa um 1200 herum, dann verliert sie also rapide an Bedeutung. Der letzte große Lehrer von Chartres, Alanus Abinsolis, von dem wir das letzte Mal auch gesprochen haben, da erreicht die Schule von Chartres noch einen fulminanten Höhepunkt, aber eigentlich auch ihr Ende. Und dessen war sich Alanus Abinsolis sehr deutlich bewusst, dass jetzt eine neue Zeit kommen muss. Eine neue Zeit, die auf das klare Selbstbewusstsein des Menschen gestellt ist. Das waren nämlich diese Kräfte der Hirten nicht. Das waren eben immer noch traumartige Imaginationen, die nachwirkten, wo noch nicht das volle Selbstbewusstsein des Menschen entwickelt ist. Er muss einfach diese Imaginationen hinnehmen und annehmen und kann sich aber nicht frei mit dem Ich ihnen gegenüberstellen. Diese Imaginationen müssen also verschwinden. Und das war auch wieder ein langer Weg, schon auf dem sie begonnen haben zu verschwinden, schon seit der atlantischen Zeit. Und was ist daraus geworden? Diese Kräfte sind entstanden, dadurch haben wir gesagt, dass es eigentlich ein Bewusstsein für die inneren Organe war. Aus dem ist es aufgestiegen. Es ist aufgestiegen durch das Zentrum des Herzens. Und es ist aber jetzt immer mehr ein Bewusstsein geworden für das Erleben in den Sinnesorganen. Zunächst einmal ist auch noch ein inneres Erleben dessen, was tut sich in den Sinnesorganen, was spielt sich eigentlich im Auge ab. Aber schließlich geht das so weit an die Peripherie hinaus, dass es einmal durchbricht und jetzt wirklich klar die äußere Sinneswelt sieht. Das beginnt eben schon in der atlantischen Zeit, vollendet sich, naja, so nach dem Ende der Schule von Chartres. Ich meine, dass die Menschheit so in größerem Maße wirklich so ganz klar und nüchtern in die Welt hinausschaut und sagt, hier bin ich und da ist die Welt, das beginnt erst mit der Neuzeit in Wahrheit. Bis dahin ist es immer noch so ein bisschen was Traumhaftes drinnen bei weiten Teilen der Menschheit. Das ist ja, was einmal inneres, organisches Bewusstsein war, dringt an die Oberfläche, dringt durch die Sinnesorgane hinaus und wird äußeres Anschauen der Welt. Also von innen steigt es auf und geht nach außen. Es wird also die äußere Wahrnehmung daraus, es wird dann zuletzt auch das daraus, was heutige empirische Naturforschung ist. Wo man also ganz mit dem ganz wachen Ich dann schaut, na, was tut sich denn da in der Natur und das jetzt ordnet und Versuche macht. Und alles Mögliche. Nicht bitte das abstrakte Theorien bilden, sondern das bewusste Beobachten der Außenwelt. Also das bewusst empirische Betrachten der Welt. Ohne Spekulation, beobachten, von mir aus klassifizieren, das kann man noch in gewisser Weise, aber ohne Spekulation. Aber man verliert natürlich die geistige Wirklichkeit, die dahinter steht. Also man erlebt nicht mehr jetzt das Wesen des Schafes, man erlebt nicht mehr die Gruppenseele, die dahinter steht, das erlebt man nicht mehr, sondern man erlebt sehr genau das einzelne äußere Schaf. Und das kann man dann von mir aus sezieren und untersuchen und die Anatomie studieren. Man kann es bei Menschen ähnlich machen, aber vom Wesen des Schafes, vom Wesen des Menschen erlebt man nichts mehr. Also die geistige Wirklichkeit ist entschwunden. Die geistigen Urbilder sind weg und es sind die sinnlichen Abbilder zurückgeblieben. Also was sind die sinnlichen Abbilder? Letztlich sowas wie eine erstarrte und geistlos gewordene Imagination, könnte man sagen. Die sind die an der Oberfläche der Welt jetzt aufgepickt ist irgendwie. Und damit hat sich eigentlich der Sündenfall dann erst so richtig vollendet. Also da wurden ihre Augen aufgetan. Da vollendet sich's. Also etwa um die Zeit, Übergang Mittelalter in die Neuzeit hinein. Das ist die Zeit, von der Rudolf Steiner auch einmal sagt oder öfter sogar sagt, das war eine Zeit solcher geistiger Verfinsterung, dass nicht einmal die höchsten Eingeweihten einen Einblick in die geistige Welt zu der Zeit hatten. Etwa um 1250 herum ist das. Das ist die Zeit, wo die Schule von Chartres zu Ende geht und danach die Scholastik beginnt oder beginnt in die Blüte zu kommen, die jetzt ganz auf den Intellekt gebaut ist, die keine eigene geistige Wahrnehmung mehr hat, sondern ihre Erkenntnisse versucht aus dem eigenen, aber jetzt aus dem eigenen Denken zu schöpfen und das vergleicht aber mit dem, was als Offenbarung überliefert ist. Und sieht, aha, aber das, was ich mir an Gedanken entwickle, das stimmt eigentlich in gewisser Weise überein mit dem, was mir in der Offenbarung überliefert ist. Das ist kein Widerspruch. Aber die Scholastik ist zunächst etwas, was also entsteht, als so der Sündenfall sich ganz und gar vollzogen hat. Und Schatter ist was, was noch davor liegt, was noch so den letzten Zipfel sozusagen des Paradiesischen hat, während diese ganze Hirtenströmung noch etwas Paradiesisches in sich hat. Und daher ist es sehr gut, wenn wir uns zu Weihnachten, auch gerade wenn wir der Geburt dieses nathanischen Jesusknaben mit den Hirten erinnern, dass wir uns da auch des paradiesischen Ursprungs und des Sündenfalls erinnern. Daher auch sehr sinnvoll, das Paradiesspiel zu machen und dann das Christgeburtsspiel zu machen. Also das in Zusammenhang zu bringen und zu sehen. Damit haben wir eine große Geistesströmung besprochen, die durch die Menschheit geht. Jetzt gibt es die zweite Strömung, die mit den drei Weisen aus dem Morgenland zusammenhängt oder die durch die drei Weisen im Morgenland repräsentiert wird, die Strömung der Magier, wenn Sie so wollen. Die gehen von ganz anderen Erlebnissen aus als die Hirten. Die schöpfen ihre Weisheit, die sie haben, diese hohe Weisheit, nicht aus diesen Naturätherkräften wie die Hirten. Sie lesen eigentlich ihre Weisheit aus den Sternen. Sie betreiben also so etwas wie eine ursprüngliche Astrologie, wenn Sie wollen, oder Astronomie, damals war das noch nichts Getrenntes. Und es beginnt tatsächlich zunächst mit einer Anschauung der Sternenwelt. Durchaus zunächst einmal mit einem sinnlichen Betrachten der Sternenwelt. Nur, es ist nicht nur ein sinnliches Betrachten der Sternenwelt, sondern die Sternenwelt, so wie Sie sie mit Augen sehen, sie sagt Ihnen etwas. Es ist nicht in der Regel loser Haufen von Sternen da oben, sondern es ist eigentlich eine Schrift, die Sie lesen können. Das heißt, Sie bekommen mit dem sinnlichen Anschauen der Sternenwelt zugleich eine Inspiration, die Ihnen diese Sternenschrift deutet, die Ihnen diese Sternenschrift begreiflich macht. Und vielleicht ist dazu zum besseren Verständnis noch ein Einschub notwendig. Wir haben jetzt vorhin gerade davon gesprochen, wie allmählich die sinnliche Wahrnehmung sich herausgebildet hat aus dem imaginativen inneren Erleben. Wie das, was inneres Erleben war, sich zunächst ganz nach außen geschlagen hat. Aber was war zunächst das Erste, das die Menschen wirklich sinnlich bewusst erlebt haben? Nicht die nahe Erdenwelt, nicht die räumlichen Gegenstände um sie herum, sondern zunächst wacht der Blick auf für den Himmel da oben, für die Sternenwelt da oben. Das ist das Erste, was sie eigentlich mit sinnlichen Augen sehen, was sie noch gar nicht räumlich sehen. Ja, wir sehen halt die Sternenwelt da oben nicht wirklich räumlich, wir haben kein Bewusstsein für die Tiefe des Weltalls da oben, sondern das ist eigentlich ein flächenhaftes Panorama, das sich ausbreitet. Und das war das Erste, was die Menschen gesehen haben, aber ganz stark noch durchklungen von Inspirationen, die ihnen deuten, diese Sternenschrift, die sie da oben sehen. Man muss ja auch denken, zu der damaligen Zeit konnte man den Sternenhimmel auch mit sinnlichen Augen ja noch ganz anders erleben, als man es heute hier überhaupt in der Stadt, nachher erlebt man überhaupt nichts vom Sternenhimmel. Und selbst wenn man irgendwo aufs Land hinausfährt, dann ist auch schon so viel elektrisches Licht rundherum und so viel Verschmutzung in der Luft, dass das alles eigentlich abgedunkelt und schwach ist. Vielleicht irgendwo hoch in den Bergen oben kann man es noch erleben. Wenn man dann tief in der Nacht erlebt, die ganz finstere Erde, wo stockdunkel ist, wenn das eine mondlose Nacht ist, ist der Erdboden stockdunkel und darüber der tief schwarze Himmel mit den leuchtenden Sternen oben, dann ist es eigentlich so, als würde man mit seinen Wahrnehmern ja wirklich im Himmel spazieren gehen, geradezu. Und dann, also ich habe das einmal erlebt in Kreta unten, in den Bergen oben, ganz abseits der Dörfer, da ist noch eine relativ reine Luft und kein Licht, nichts rundherum. Und das ist wirklich so, man sieht nicht die Hand vor den Augen. So finster ist es, stockdunkel. Und man sieht die Sterne, die sind wie leuchtende Kugeln. Sie kommen einem vor wie solche Batzen. Also wenn Sie kennen dieses Bild von Van Gogh da, die Sternennacht, also fast so intensiv erlebt man das. Und das konnten also diese Magier noch intensiver erleben und ganz drinnen leben und dann begannen die Sterne ihnen zuzuraunen, ihre Geheimnisse. So sind sie dazu gekommen, die Sternbilder überhaupt zu erkennen und festzulegen. Also das ist nicht einfach so, naja, gut, das schaut so ähnlich aus wie eine Kuh oder was, also das Sternbild des Stiers, erstens, wenn man sich anschaut, die Sternbilder, sie schauen gar nicht der Kuh ähnlich, also nicht einmal mit viel Fantasie, also aus dem kommt das gar nicht her, sondern diese Magier, die Weisen aus dem Morgenland, und wenn man die jetzt als Repräsentanten nimmt, die haben eben durchaus dann die Inspiration gehabt. Das sind dieselben Kräfte, die da unten etwa wirken, um die Kühe, um den Stier zu gestalten, die sehr wesentlich darin wirken. Von dort her kommen eigentlich die Kräfte. Und von einer anderen Seite her kommen die Kräfte, die etwa dann den Adler bilden oder die den Skorpion bilden und so weiter. Und so haben sich die einzelnen Sternbilder herausgebildet, weil sie wussten, dahinter stehen eigentlich die geistigen Wesenheiten, die dann alles Mögliche auf der Erde hier bauen und bilden und gestalten. Sie haben es also zu tun mit einem Bereich jener Götter, die in der Sternenwelt oben leben, die am Himmel oben sozusagen ihre Zelte aufgeschlagen haben mit den oberen Göttern. Die Hirten haben es zu tun mit den unteren Göttern, die so in der dichten Materie unten unmittelbar Formen gestalten. Die Magier haben es zu tun mit den oberen Göttern, die zunächst nur ihre Impulse da so heruntersenden, die aber von den unteren Göttern dann erst verwirklicht werden müssen. Sie bringen eigentlich erst die Verwirklichung hinein in das Ganze. Das, was die oberen Götter liefern, sind eigentlich nur so etwas wie dünne seelische Spiegelbilder dessen, was da unten ganz real in der Materie wirkt und arbeitet. Von diesen oberen Göttern ist einer der wesentlichsten und einer, den man als Hauptrepräsentanten herausnehmen kann, von dem Zarathustra eben gesprochen hat, Ahura Mazda, also die geistigen Kräfte, die hinter der Sonne namentlich wirken. Die große Aura der Sonne, wenn Sie so wollen. Und das war eben auch diesen Magiern besonders zugänglich, dieses Geheimnis. Ihr großer Meister, der sie geführt hat, der große Eingeweihte, von dem sie eigentlich gelernt haben, das war eben Zarathustra in einer seiner Inkarnationen. Zarathustra ist ja einer der Menschen der hohen Eingeweihten, die sehr, sehr, sehr oft zu einer irdischen Verkörperung herabgestiegen sind und immer wieder heruntersteigen. Das war schon in alten Zeiten, also in vorchristlichen Zeiten der Fall und ist erst recht in nachchristlichen Zeiten der Fall. Eine dieser Inkarnationen, von der wussten die Weisen aus dem Morgenland, dass sie sich wieder ankündigt, indem sie es aus der Sternenschrift gelesen haben. Sie haben sozusagen das Geburtshoroskop gelesen des wieder sich verkörpernden Meisters Zarathustra, also ihres Meisters eigentlich, von dem sie gelernt haben, aus dessen Schule sie sozusagen stammen. Sie konnten also dieses Geburtshoroskop sozusagen lesen, aber unmittelbar aus der Sternenwelt lesen. Das ist also der Stern, dem sie folgen. Und sie wissen wahrscheinlich, dass der zweite der Jesusknaben, der geboren wurde, der aus der salomonischen Linie des Hauses David, dass das niemand anderer ist, als das, der sich wieder verkörpernde Zarathustra. Der steigt also herab, wird auch geboren in der Gegend von Bethlehem, nicht genau zum gleichen Zeitpunkt wie der nathanische Jesusknabe. Das ist also die Geschichte, wie sie uns jetzt im Matthäusevangelium berichtet wird. Es ist ja sehr deutlich, dass das zwei ganz unterschiedliche Schilderungen sind, bis in die Geburtsregister hinein. Ich meine, dass das den Menschen draußen nicht auffällt. Das ist schon ganz interessant, dass es den Theologen nicht auffällt. Jeder weiß, dass im Hebräischen die Abstammungsgeschichte das Um und Auf ist. Und in beiden Evangelien steht ganz genau die Abstammung des Jesus, der da geboren wird. Und die stimmen nicht überein. Die sind ganz andere. Ganz deutlich. Und das ist auch ganz richtig, weil es handelt sich eben um zwei verschiedene Individualitäten, die da heruntersteigen. Im einen Fall im Lukas-Evangelium wird eben geschildert, die allererste Erdengeburt dieses nathanischen Jesusknaben, von dem wir vorhin gesprochen haben, im Zusammenhang mit den Hirten. Und jetzt im Matthäusevangelium wird geschildert die Geburt des Zarathustra eigentlich, des wiedergekommenen Zarathustra, der in Form des salomonischen Jesusknaben wiederkommt. Und eben die Inspiration, die sie verbinden mit dem Lesen in der Sternenschrift, die führt eben die Magier auch nach Bethlehem zu der Zeit. Sie lesen also vor allem die Geburtszeit und sie folgen dem Stern nach Bethlehem. Was wird nun aus dieser inspirierten Lesen der Sternenschrift? Also das ist ein sinnliches Anschauen der Sterne, ein Mitempfangen der Inspiration. Aus dem wird aber im Laufe der Zeit etwas ganz anderes. Was aus dem äußeren Anschauen des Himmels gewonnen wird, zieht sich eigentlich immer mehr ins Innere zurück. Das, was Inspiration ist, lässt zwar seine Wirkungen zurück, indem es eigentlich im Menscheninneren zurücklässt, die Harmonie, die in den Sternenrhythmen drinnen wirkt. Das ganze Geschehen am Himmel ist ja eigentlich harmonisch geordnet. Das ist das, was wir als Sphärenharmonie bezeichnen. Die Magier konnten das noch sehr unmittelbar und sehr deutlich erkennen und konnten erkennen noch, dass das die Taten geistiger Wesen sind, die das ordnen. Aber das ist immer mehr verklommen, diese Inspiration ist immer mehr verklommen. Sie ist immer mehr hineingerutscht in den Menschen, immer mehr versunken im Menschen und zurückgeblieben ist eigentlich vor allem unser mathematisches Denken, unser abstrakt-mathematisches Denken. Das Arbeiten mit den Zahlen, das Rechnen, ist eigentlich das Arbeiten mit dem Zahlenäther, der genauso wirkt in den kosmischen Rhythmen. Von daher kommt es eigentlich. Und wenn wir auch in der irdischen Natur sehr viel Mathematik drinnen wirksam finden, dann deswegen, weil sie ein Abbild eigentlich dieser himmlischen Mathematik ist. Also aus diesem Erleben, das die Magier ursprünglich hatten, wird eigentlich unser inneres, abstrakt-logisches Denken. Wir verlieren auch die äußere Anschauung dazu, die ist jetzt vielmehr gerichtet auf die nahe Erdenwelt, auf das gegenständliche Erkennen der Erden. Wir sehen schon noch den Himmel oben irgendwie, aber er sagt uns nicht mehr sehr viel. Das wird also eine Unwichtigkeit für den Menschen. Der Mensch war also eigentlich einmal, jetzt rein sinnlich genommen, weitsichtig bis in den Himmel hinaus und hat das weite Panorama gesehen und ist eigentlich im Laufe der Zeit immer kurzsichtiger geworden. Und das Kurzsichtigste des Kurzsichtigsten ist eigentlich, wenn er durchs Mikroskop schaut. Ich meine, da engt er sich den Blick noch extra ein auf ein ganz kleines Fleckern. Ohne dass ich das jetzt verdammen will, aber da sieht man natürlich nicht mehr den großen Weltzusammenhang. Das ist also verloren gegangen und nur mehr geblieben vom der Inspiration, die dahinter steht, die hinter diesem Erleben stand, ist zurückgeblieben das abstrakte, logische, namentlich das mathematische Denken. Das also etwa, was wir in den Naturwissenschaften verwenden, wenn wir unsere Theorien bilden. Also nicht, wenn wir empirisch forschen und schauen, wie passiert das, sondern wenn wir Theorien ausspinnen und entwickeln. Wenn wir, was weiß ich, Atommodelle entwickeln und so fort. Als Erklärung für das, was wir sinnlich draußen sehen, dann wirkt diese Denkweise. Also das eigentlich logische Denken ist es. Also wenn, und wo beginnt das erstmals bewusst zu werden? Sehr deutlich noch bei Aristoteles. Da beginnt so richtig dieses aristotelische Denken, dieses logische Denken eben. Und das ist aber eigentlich nichts anderes als die verklimmende Weisheit der Magier. Nichts anderes. Die ist auf ihrem Weg vom Himmel zur Erde herunter, in den Menschen hinein und zur Erde hinunter. Wenn Sie kennen dieses Bild von Raphael, die Schule von Athen, wo ja auch die beiden Philosophen Platon und Aristoteles abgebildet sind, so ist der Aristoteles der nach unten zeigt. Es kommt eigentlich vom Himmel, aber es geht zur Erde hinunter. Und der Platon ist eigentlich der nach oben weist, der den umgekehrten Weg geht. Sie sehen also, wie sich diese beiden Wege der Hirten und Magier aber eigentlich überkreuzen. Nicht nur das, was bei den Magiern noch äußeres Anschauen des Sternenhimmels war und Erleben der Inspirationen daraus, ist etwas, was jetzt ganz in das Innere des Menschen eingezogen ist. Das, was bei den Hirten inneres Erleben, inneres Organbewusstsein geradezu war, in Imaginationen, das ist äußeres, sinnliches Anschauen der Welt geworden. Also das eine geht von innen nach außen, das andere von außen nach innen. Beide Strömungen sind wichtig für die Menschheit. Bei beiden Strömungen ist es so, dass wir eigentlich die geistige Wirklichkeit daraus zunächst verloren haben. Wir haben im sinnlichen Anschauen nicht mehr die geistige Wirklichkeit, und wir haben sie im abstrakten Denken nicht mehr, da haben wir sie verloren. Es sind also eigentlich nur mehr Schatten einer geistigen Wirklichkeit. Also man kann zu Recht sagen, die äußere Sinneswelt ist eigentlich Täuschung, ist Maya. Naja, und die inneren Gedanken sind kraftlose Schatten. Sie sind keine Wirklichkeit. Ich meine, mit bloßen abstrakten Gedanken kann ich überhaupt nichts bewirken in der Welt. Die für sich alleine bewirken gar nichts. Da brauche ich meinen Organismus, um irgendwas umzusetzen wenigstens. Aber wenn ich mir denke, ich muss ein schönes Haus bauen, kann ich das noch so lang denken und denken und denken, es wird nicht drinnen stehen. Also im bloßen Denken liegt keine Wirklichkeit. Aber im bloßen Anschauen allein auch noch nicht. Das ist aber eine wichtige Voraussetzung gewesen dafür, dass der Mensch die Freiheit entwickeln kann. Solange er noch eingespannt ist, einerseits in die Wirklichkeit der Inspirationen, die herunterfließen, oder in dem, was von innen aus den Organen aufsteigt, an wirklichen Kräften, an wirkenden Kräften, solange ist er nicht frei. Denn diese Wirklichkeit ergreift ihn und führt ihn, und dieser Führung kann er sich nur unterwerfen im Grunde. Er muss sich also einmal befreien davon, und das heißt, er muss aus seinem seelischen Erleben diese Wirklichkeit ausschließen. Daher dieses Abblassen bis zum Sinnesbild, bis zum blassen Gedanken auf der anderen Seite. Jetzt kann der Mensch zum Beispiel sich als abgesondertes Wesen in wirklich der äußeren Natur gegenüberstellen. Sagen, da bin ich und da ist die Welt draußen. Und die schaue ich an und ich bin ganz was anderes. Ich bin eigentlich nicht mehr, zumindest in meinem unmittelbaren seelischen Erleben, verflochten mit ihr. Von den Lebenskräften her und so weiter natürlich schon noch. Also wir können keine Sekunde leben, wenn nicht die ganze Erdennatur um uns herum wäre. Aber für unser seelisches Erleben können wir uns abkapseln davon. Es steigen also diese Lebenskräfte, die in den Organen wirken, nicht mehr bis zu seelischen Bildern herauf. Das ist nicht mehr so, wie das bei den Hirten noch war. Dadurch sind wir also frei der Sinneswelt gegenübergestellt und andererseits wirkt eben nicht mehr die Inspiration mit hinein in das, was wir als Gedanken erleben zunächst. Gerade das logische Denken ist das Denken, das völlig frei von Inspiration ist, sondern wo ich Gedanke an Gedanke reihe, nach meinem Gutdünken eigentlich, in Freiheit. Ich komme nur zu etwas anderem und das schildert Rudolf Steiner ja dann sehr deutlich in seiner Philosophie der Freiheit, wenn ich dazu komme, meine eigene Tätigkeit im Denken zu betrachten. Wenn ich also betrachte, was tue ich denn da eigentlich, wenn ich Gedanke an Gedanke reihe und das zusammenführen und diesen Prozess des eigenen Denkens anschauen lerne, nicht denken über das Denken, nicht nachdenken, wie funktioniert das Denken, sondern mein eigenes Denken lerne anzuschauen, dann beginne ich langsam die Wirklichkeit meiner eigenen geistigen Individualität zu erkennen. Einmal an einem Zipfel zumindest. Denn das ist meine ureigenste, ganz freie Tätigkeit. Unabhängig von der Natur, unabhängig vom ganzen Kosmos eigentlich, entfalte ich meine schöpferische Tätigkeit in dem Denken da drinnen. Und wenn ich das Denken lerne anzuschauen, mein eigenes Denken lerne anzuschauen, dann kommt in diese Anschauung des Denkens wieder etwas von Wirklichkeit hinein. Und zwar zunächst die Wirklichkeit der eigenen geistigen Individualität. Also ich entdecke wieder eine geistige Wirklichkeit, und zwar meine eigene geistige Wirklichkeit zunächst. Und das kann der Ausgangspunkt sein, um dann weiter vorzudringen, um auch andere geistige Wesen rundherum zu entdecken, von denen ich dann merke, dass die eine gewisse Verwandtschaft mit mir selber haben. Also wenn ich einmal den Blick geschult habe für die eigene geistige Tätigkeit, dann beginnt langsam auch aufzutauchen, ja warte, aber da ist was, das ist gar nicht meine eigene geistige Tätigkeit. Und trotzdem ist da was. Zunächst auch so gedankenartig, da denkt etwas in mir, aber das bin gar nicht ich. Ja hoppla, wer denkt denn da? Und dann merke ich, dass auch andere geistige Wesen um mich herum sind, ständig um mich herum sind. Das können Engelwesenheiten sein, das können Tote sein, die ihre Gedanken hereinschicken, alles Mögliche. Also einfach auf diesem Wege der Anschauung des eigenen Denkens komme ich auch weiter zu einer Anschauung weiterer geistiger Wesen um mich herum. Ich lerne das zu unterscheiden. Es wird das abstrakte Denken dadurch aber zugleich immer imaginativer und bildhafter. Es wird immer deutlicher. Es beginnt sich also dann zu Bildern zu verdichten. Und das ist eigentlich der Weg, den wir gehen müssen, dann wird aus dem Denken so etwas wie eine, zunächst einmal so etwas wie eine neue Ideenschau. Da werden wir gleich also so ganze geistige Wesenheiten komplett erkennen können, aber wir werden schon das Wesenhafte zumindest ahnen können. Und das wird sich langsam herauskristallisieren. Es wird eine Erneuerung eigentlich zunächst einmal der platonischen Ideenschau sein. Aber jetzt interessanterweise durch Belebung dessen, was vom Kosmos gekommen ist. Also aus der Magierströmung eigentlich gehen wir hinein in einen neuen Platonismus. Nicht aus der Hirtenströmung, aus der ursprüngliche Platonismus stammt, sondern eigentlich aus der anderen Strömung heraus, die jetzt auf neue Art ein Vergleichbares wiederzugewinnen beginnt, was einmal war, nur jetzt aber mit dem vollen Ich-Bewusstsein, mit dem vollen Selbstbewusstsein. Also kein Rest mehr von traumartigem Bewusstsein, sondern bei klarem, nüchternen Tagesbewusstsein beginne ich die Imagination mitzuerleben. Also das innere abstrakte Denken, namentlich das mathematische Denken, muss sich bis zur Imagination verdichten, langsam, immer mehr. In diese Richtung gehen wir. Umgekehrt, was ist für die äußere sinnliche Anschauung nötig, um da wieder zu einer Wirklichkeit zu kommen? Naja, man muss einmal davon Abstand nehmen, immer seine eigenen Theorien und Gedanken hineinzuschicken in die Betrachtung der Außenwelt, sondern sie einfach einmal unvoreingenommen betrachten. Heute gerade im Wissenschaftlichen neigen wir immer dazu, unsere Theorien hineinzuschauen in die Natur, und gerade deswegen erkennen wir eigentlich die wesentlichsten Teile der Natur nicht, sondern nur das, was halt gerade ins Schema der Theorie passt. Wir sollen eigentlich in das Anschauen nur die volle Wachheit unseres Ich hineinschicken, wach. Wach betrachten. Wir sollen hineinschicken unsere Denkfähigkeit in das Betrachten, aber nicht unsere Theorien. Wir sollen sozusagen das Anschauen selber intelligent machen. Dann beginnen wir nämlich langsam Inspirationen zu bekommen von dem, was da draußen vor Augen ist. Wir beginnen das Wesen eigentlich durch Inspiration zu erfassen von dem, was wir sehen. Na, etwas wie es eigentlich Goethe begonnen hat mit seiner goetheanistischen Naturwissenschaft. Wenn er vom Wesen der Farben spricht, wenn er das Wesen der Pflanzen in seiner Metamorphosenlehre zu erfassen beginnt, wenn er die Urpflanze sieht, dann ist das eigentlich vor allem dadurch, dass er nicht sich durch theoretisches Denken den Blick auf die Natur versperrt, sondern eigentlich wartet, wie spricht die Natur zu mir. Es ist eigentlich ein Anschauen, das eine liebevolle Hingabe an die Außenwelt ist. Ich enthalte mich völlig meines Eigendenkens und gebe mich ganz an die Außenwelt hin und warte darauf, was spricht sie zu mir. Ohne deswegen mein Ich-Bewusstsein aber zu verlieren, ohne einzuschlafen. Das ist wichtig. Also nicht das Ich ausschalten dabei, sondern das Ich muss wach bleiben, die Denkfähigkeit des Ich muss wach bleiben, aber ich schicke nicht meine Theorien hinein, sondern mit wachem Bewusstsein erwarte ich, welche Inspirationen kommen mir aus der sinnlichen Anschauung. Das müsste eigentlich namentlich für die Naturwissenschaft der künftige Weg sein. Dazu ist aber eben notwendig liebevolle Hingabe an das Betrachten der Außenwelt. Liebe muss im äußeren Erkennen walten. Man muss immer sagen, Liebe macht nicht blind, sondern Liebe macht eben gerade sehend für die verborgenen Seiten des geliebten Wesens. Und das gilt der Natur gegenüber, das gilt namentlich natürlich auch den Mitmenschen gegenüber. Also auch im sozialen Zusammenhang wird gerade das sehr wesentlich sein. Und auch das ist heute ja noch nicht sehr stark ausgeprägt, sondern wir sehen im anderen Menschen eigentlich immer das, was unserer Meinung von ihm entspricht. Und naja, die Meinung, die wir von ihm haben, die bestätigt sich durch jede seiner Handlungen. Selbstverständlich, ja. Nur stimmt es halt nicht. In Wirklichkeit ist der Mitmensch meistens ganz, ganz anders, und wir sind meistens nicht also fähig, dieser liebevollen Hingabe, einfach das Wesen des anderen Menschen einmal so wie es ist, auf uns wirken zu lassen und zu uns sprechen zu lassen und uns dadurch erst die Inspiration zu holen, was ist denn mit diesem Menschen, welche Aufgabe hat der im Leben, welche Kräfte hat er, wo kann ich ihm helfen. Und wir sollen eben gerade auch, nämlich in dem, wo wir unser Tun, unser Handeln entfalten in der Welt, ist eigentlich die Voraussetzung einmal diese Hingabe an die Welt. Wir sollen nicht der Welt unsere Ideen darüber stülpen, sondern wir sollen eigentlich zunächst einmal ablesen der Welt, was tut ihr eigentlich Not? Das wäre eigentlich wichtig. Was ist notwendig für die Natur zum Beispiel? Was muss ich für die Natur tun? Und das muss ich der Natur selber ablesen, nicht selbst im Kämmerchen sitzen, spekulieren, was müssen wir denn alles tun, sondern die Natur selber muss es mir sagen. Und im sozialen Leben, im sozialen Miteinander der Menschen, müssen es mir eigentlich auch die Menschen sagen, indem ich einfach offen bin, die Inspirationen aufzunehmen. und nicht meine Meinung darüber stülpe. Dann kommt Liebe auch in unser Handeln hinein. Nicht bloßer Intellekt. Es müssen sich heute die beiden Geistesströmungen der Hirten und Magier, die platonische und die aristotelische Geistesströmung, wenn Sie so wollen, die Strömung des Buddha und die Strömung des Zarathustra, müssen sich nicht nur überkreuzen, sie müssen sich in ein und demselben Menschen vereinigen. Das war eigentlich erstmals der Fall mit dem Erdenleben des Christus. Sie wissen, zuerst waren die beiden Jesusknaben da, da waren es noch zwei getrennte Strömungen. Sie wissen aber, dass dann sich diese Strömungen dadurch vereinigt haben, dass das Ich des Zarathustra den Körper verlassen hat, den Körper des salomonischen Jesusknaben und übergewechselt ist in den Leib des anderen. Also ein Prozess, der, durchaus gar nicht so selten in Wirklichkeit passiert und namentlich in älteren Zeiten gar nicht so selten passiert ist, aber der für uns heute sehr, sehr ungewöhnlich klingt. Aber nur so konnte überhaupt ein Gefäß geschaffen werden, in dem der Christus Impuls erregen werden konnte, in dem der Christus sich verkörpern konnte. Und wenn in uns heute der Christusimpuls wirksam werden soll, dann müssen wir eben auch diese beiden Strömungen in uns zusammenbringen, in uns vereinigen. Wenn uns das gelingt und eigentlich erst wenn das Wirklichkeit wird, dann bringen wir es dazu, dass sich jetzt für jeden einzelnen Menschen so etwas wie das Weihnachtsmysterium erfüllt, dass eigentlich diese beiden Strömungen in ihm immer mehr zusammenkommen, bis er schließlich selber so etwas wie eine Art Epiphanias-Erlebnis haben kann, dass es die Christuskraft in ihn hineinkommt und in ihm zu wirken beginnt, nicht jetzt als irdische Verkörperung des Christus, der Christus wird sich nicht mehr wieder verkörpern, aber doch, dass die Christuskraft in unseren Herzen wirksam wird, so wie es Paulus etwa beschreibt, nicht ich, sondern der Christus in mir. Aber dazu muss ich vorher diese beiden Strömungen in mir verbunden haben, sie müssen sich durchkreuzt haben, verbunden haben, vereinigt haben, dann habe ich erst die Voraussetzungen dafür, dieses Gefäß zu schaffen, die Christuskräfte in mir aufzunehmen. Dann leuchtet die Christuskraft im Herzen auf, dann vollzieht sich sozusagen im kleinen Abglanz so etwas wie die Jordantaufe für uns. Also dass die Christuskraft wirklich in uns wirksam wird. Und eigentlich gehen wir jetzt erst in die Zeit hinein, wo das überhaupt möglich ist für einen größeren Teil der Menschen. Es waren einzelne wenige, denen das bis jetzt schon gelungen ist. Und die Zukunft wird aber dem gehören, dass sich für immer mehr und mehr Menschen verwirklicht. Wir stehen also da am Anfang eigentlich. Wir stehen eigentlich erst am Anfang der Verwirklichung des Weihnachtsmysteriums für jeden einzelnen Menschen. Und Aufgabe der Anthroposophie ist es eben da, auf diesem Weg voranzudringen, das voranzutreiben. Das Anthroposophen sollten die sein, die diese beiden Strömungen jetzt, hier und heute in sich vereinigen und dadurch das Gefäß für den Christusimpuls schaffen. Dann eben leuchtet die Christussonne in unseren Herzen. Und das ist ein kräftiger Impuls für die Zukunft, wenn er gelingt. Und er wird gelingen. Trotz allem Dunkel, was um uns herum ist. Er wird gelingen. Es ist nämlich eine ungeheure Kraft, selbst wenn sie zunächst einmal von ganz wenigen Menschen ausgeht. Wir werden uns im neuen Jahr dann weiter damit beschäftigen, welche Kräfte daraus entstehen. Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne ein frohes Fest, frohe Weihnachten und kommen Sie gut ins neue Jahr hinüber. Viele von Ihnen sehe ich ja noch vorher. Danke. Thank you.